Vor 50 Jahren erlebte die Kunstwelt eine Revolution. Visionäre Galeristen gründeten die internationale Messe Art Cologne und machten die Kunst als Ware allen Besuchern zugänglich. Professor Uli Segers am Institut für Kunstgeschichte in Düsseldorf beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem modernen Kunstmarkt und seinen ethischen Folgen. Guten Tag, Frau Segers.
Hallo, Frau Schippers, grüße Sie.
Warum war denn die Zeit vor 50 Jahren reif für eine Art Cologne?
Naja, wenn man sich das Jahr 1967 mal so ein bisschen Revue passieren lässt, dann ist es eine Zeit, in der moderne Kunst eigentlich überhaupt kaum Anhänger findet. Es gibt einige wenige Sammler, die denken, ja, Picasso war schön, aber das dürfen wir nicht vergessen in diesem Lande. Es sind also knapp 25 Jahre her, da war die Kunst, die moderne Kunst galt als entartet. Sie wurde diffamiert. Sie wurde zerstört und sie wurde aus den öffentlichen Museen entfernt. Insofern hat das Publikum wahrscheinlich in den 60er Jahren also kaum moderne Kunst gesehen, geschweige denn sie gesammelt. Und insofern gab es keinen Kunsthandel oder eben einen sehr marginalen, einen sehr dezentralen in Deutschland. Und das war der Grund, warum Hein Stünke und Rudolf Zwirner 1966 auf die Idee kamen, eine Plattform zur Information, aber eben auch zum Verkauf von moderner und zeitgenössischer Kunst zu schaffen. Und das war dann sozusagen der Vorabend des ersten Kölner Kunstmarktes, wie es damals hieß.
Wie hat denn die Art Cologne dann den Kunstbetrieb verändert?
Der erste Kunstmarkt Köln 1967, der ja noch im Gürzenich, also mitten in der Stadt, stattgefunden hat, war wieder erwarten sofort vom Standwerk ein voller Erfolg. Also es kamen statt der erwarteten 2000 Besucher 15.000. Es wurde ein Umsatz gemacht von 1 Million Mark. Also das muss man sich für das Jahr 1967 auf der Zunge zergehen lassen. Und vom Stand weg hat sich das sozusagen wirklich verselbstständigt. Das war ein großer Erfolg bis heute. Also wenn man sich vorstellt, dass wir im Jahre 2006, glaube ich, einen Umsatz hatten auf der Art Cologne von immerhin 60 Millionen Euro, dann lässt sich erahnen, wie sich diese Messe entwickelt hat.
Natürlich, wir sprechen von einer Messe und da geht es ja auch um Verkauf und Gewinn. War denn diese Kommerzialisierung von Kunst ein Segen?
Also das ist das Interessante. Der Vorwurf der Kommerzialisierung prägte bereits das Jahr 1967. Denken Sie an Henri-David Kahnweiler, der große Galerist. Der sagte, als er dann hochbetagt und als erfahrener Kunsthändler aus Paris, als er hörte, dass in Köln also ein Kunstmarkt gegründet werden sollte, da sagte er, da stelle man sich vor, und das ist ein Zitat, in Deutschland wird die Kunst zum Markte getragen. Und das zeigt uns, dass die Frage nach dem Kommerz bzw. die Kunst als Ware prägte sozusagen die Geburtsstunde der Messe. So, und das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite geht diese Kommerzialisierung natürlich Hand in Hand mit einer Form von Demokratisierung. Also wenn Sie sich angucken, dass ca. 50.000 Besucher allein auf die heutige Art Cologne kommen werden, dann ist das eben, spricht diese Zahl für sich. Das heißt, man kauft sich für 20 oder 25 Euro ein Ticket und kann die Kunst mir anschauen, die ja früher dem Adel, dem Klerus vorbehalten war. Also das ist ein großes demokratisches Erfolgsmodell. Und die Frage, und das ist die berechtigte Frage, denke ich, wie weit ist diese Angst und dieser Vorwurf der Kommerzialisierung, wie weit ist der bis heute sozusagen so übertrieben worden, dass viele Kritiker schon sagen, also die Kunst, der Kunstmarkt ist irgendwie pervertiert. Also da hat die Kommerzialisierung gesiegt.
Ein kritischer Punkt ist, gerade jetzt in den letzten Jahren, dass sich immer mehr Netzwerke zusammenschließen, um im Verhältnis einige wenige Künstler hochzupushen. Und dann bleibt eigentlich weniger Raum für die jungen Künstler oder fürs Experiment. Sehen Sie das auch so?
Also der Kunstmarkt, das muss man heute sehen, ist ein sehr internationaler, es ist ein globales Marktsegment. Es ist ein Markt, der unglaublich beschleunigt wurde, auch allein durch das Internet. Also es finden viele Verkäufe auch mittlerweile in virtuellen Welten statt. Es gibt damit sehr, sehr viel mehr Sammler auf sehr viel mehr Kontinenten. Es gibt sehr viel mehr Kunst. Ich will sagen, dieses Marktsegment ist sehr viel professioneller geworden. Natürlich, es gibt die großen internationalen Händler, die sich zusammenschließen teilweise und Kunst und Künstler fördern, erkennen und natürlich wissen, dass man eine junge Künstlerin, einen jungen Künstler am ehesten am Markt platzieren kann, wenn man in der einen und in der anderen Galerie, in verschiedenen Kontinenten diese Kunst zeigt. Das ist aber etwas, was der Kunst nicht abträglich ist, sondern ganz im Gegenteil, sie natürlich fördert. Es geht immer nur um die Qualität der Kunst.
Und die ist doch?
Das ist etwas im 21. Jahrhundert, was völlig neu ist in der Geschichte der Kunst. Es gab noch nie so viele Künstlerinnen und Künstler wie heute. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr viel mehr Kunstwerke. Und es liegt in der Natur der Sache, dass natürlich nicht alle dieser kreativ tätigen Menschen irgendwann auch so reich werden wie ein Jeff Koons oder wie ein Damien Hirst, also die teuersten zeitgenössischen Künstler im Moment am Markt. Aber die Hoffnung besteht für einige viele.
Ist es denn mit der Kunst nicht so auch ein bisschen wie mit der Liebe? Man verliebt sich, aber man weiß nicht, ob die Beziehung dauerhaft ist.
Das ist ein schönes Bild, das mir insofern auch sehr gefällt, weil die wahre Liebe natürlich auch nicht käuflich ist. Und selbst wenn ich die Kunst heute auf der Kunstmesse kaufen kann und dafür einen Preis bezahle, dann ist der Wert, der eigentliche Wert, natürlich immateriell und möglicherweise ganz anders als der Preis auf dem Preisschälchen auf dem Messestand. Das ist manchmal sehr viel mehr im immateriellen Wert. Es kann aber manchmal auch sehr viel weniger sein. Und auch davon kenne ich einige oder weiß für mich um einige künstlerische Positionen, die möchte ich nicht geschenkt bekommen.
Obwohl sie viel wert wären.
Obwohl sie, ja, einen hohen Preis haben.
Und wie steht es um die Kunst als spirituelle Kraft? Darüber sprechen wir gleich. Die Professorin für Kunstgeschichte, Professor Segers, ist hier bei uns im Domradio. Frau Segers, wir haben über 50 Jahre Art Cologne gesprochen, über den Kunstmarkt, also über Kunst als Geldanlage. Der Maler Paul Klee hat über Kunst als etwas gesprochen, was das Unsichtbare sichtbar macht. Spielt dieser Gedanke bei Ihnen auch eine Rolle?
Also um mit einem anderen Künstler zu antworten, Antoine de Saint-Exupéry hat in seinem Kleinen Prinzen gesagt, das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar. Also das heißt, dass das Unsichtbare, die Wertigkeit, also das, was ich entdecken muss, vielleicht auch vom Herzen, von der Seele her, und dafür steht für viele auch die Kunst, ist ein ganz wichtiger Bereich. Aber und das ist auch das Wunderbare. Es gibt eben auch die vielen anderen, die sagen, nein, gerade an der Kunst ist ja das Spannende, dass ich sie mit meinen Augen betrachten kann und dass sie mir gefällt, dass sie bunt ist, dass sie mich anspricht, dass sie leichtfüßig ist, dass sie mich heiter stimmt. Und auch diese Kunst finden Sie heute zuhauf auf der Messe. Das sind Werke, wo also zeitgenössische Künstler auch gerne drauf anspringen. Denken Sie an Jeff Koons. Das sind hochglänzende, bunte, leicht verdauliche Kunstwerke, die einen Massengeschmack treffen. Und das wird heute zu zweistelligen Millionenbeträgen verkauft und findet seine Sammler. Also Sie sehen, gerade wenn wir von der Kunst sprechen, da gibt es so unterschiedliche Interessenslagen. Eine ganz, ganz wichtige, Sie haben es angesprochen, die im 21. Jahrhundert sicherlich so ausgeprägt hat wie kaum eine andere, ist der Blick auf die Kunst als Investitionsanlage.
Ist ja nicht mehr viel Liebe dabei, ne?
Kunst als Investment. Naja, es soll Menschen geben, die sind so in ihre Aktien verliebt und so gucken sie sich vielleicht auch ihre Kunstwerke an. Also das ist not my cup of tea, aber das ist so, sind eben die Geschmäcker verschieden. Also das heißt, die Kunst als Kapitalanlage ist eben eines, was eben die andere Seite der Medaille zeigt. Das ist eben ein sehr erfolgreicher Markt und so gibt es einige Sammler, die wollen das Werk, was sie kaufen, für Millionenbeträge unter Umständen gar nicht selber sehen, sondern sie haben gehört, dass das eine Künstlerin ist, die also sozusagen aufstrebend ist. Emerging ist sozusagen neudeutsch das Wort. Und sie investieren, um das Werk dann auch nach kurzer Zeit, häufig schon nach 2-3 Jahren, wieder gewinnbringend abzustoßen.
Sie sagen so schön, this is not my cup of tea. Welche Tasse Tee trinken Sie denn lieber?
Also wissen Sie, ich bin Kunsthistorikerin. Und wenn ich das an der Stelle so betone, dann hat das was damit zu tun, dass ich immer auch so ein bisschen die Geschichte der Kunst und ihre Entwicklung mitsehe. Und das ist manchmal nicht immer förderlich, weil man dann immer sofort auch sehr verkopft und vergleicht und so weiter. Aber manchmal schützt es auch so ein bisschen vor künstlerischen Positionen, die so, wer weiß, wie neu und spektakulär daherkommen in der Gegenwart. Aber die, wenn man die historische Entwicklung der Kunst sich anschaut, schon so oft da gewesen ist.
Könnte man so sagen, die Entwicklung der Kunst in den letzten Jahrzehnten waren erstmal die Grenzen der Kunst auszutesten, also zu gucken, ich stelle irgendetwas in den Raum und das ist dann für mich Kunst. Das ist ja auch so eine Frage immer, das kann ich ja auch, ne?
Genau, also bei vielen Werken, da steht man davor und denkt, mei, das kann meine Tochter oder mein Sohn oder wer auch immer, das kann man also selber machen. Das ist immer
der berühmte Farbbeutel, den ich an die Wand werfe.
Genau,
ne?
Ist das Kunst oder kann das weg? Das ist sozusagen die andere Frage, die da häufig gestellt wird. Ich halte das für eine grundauf falsche Fragestellung. Es geht natürlich bei der aktuellen Kunst und überhaupt auch schon seit der modernen Kunst, die mittlerweile über 100 Jahre alt ist, nicht mehr darum, was handwerkliche Fähigkeiten vermögen oder wie naturalistisch eine Landschaft, ein Porträt oder ein Bauwerk dargestellt. Das kann interessant sein. Aber wenn es sich darin beschränkt, dann sind wir wahrscheinlich auch schon vor dem 19. Jahrhundert fallen. Es gibt zurück. Es geht also um ganz andere Dinge in der Kunst. So, und wenn wir uns nochmal in die 60er Jahre zurückversetzen, kunsthistorisch, also zu dem Zeitpunkt, als dann der erste Kunstmarkt gegründet wurde, das war hochrevolutionär in der Kunstgeschichte. Da kamen eben minimalistische Formen, Konzeptkunst, also Kunst, die überhaupt gar nicht mehr materiell war, sondern die teilweise nur noch als Idee in den Raum gestellt wurde. Also tatsächlich auf ein Blatt Papier eine Idee gefertigt wurde und aber gar nicht zur Ausführung kam. Das war natürlich eine Provokation. Also was materiell nicht da ist, kann man schwerlich besitzen. Heute gibt es trotz aller Unkenrufe mit der Digitalisierung unserer Lebenswirklichkeit wieder sehr, sehr viele analoge Werke, also Künstlerinnen, Künstler, die sich eben nicht mehr nur mit dem Digitalen beschäftigen, also die Netzkunst. Ich komme wieder von der Messe, ich habe gesehen, es gibt viele Leinwände, also mit wirklich klassischer Malerei, wo man eine Lust der Künstler geradezu spürt, dass sie eben auch wieder lustvoll eben in die Farbe greifen und Bilder malen können. Und das hat lange nicht in diesem Ausmaß in meinen Augen stattgefunden.
Wie stehen Sie zu dem Ausdruck, das Spirituelle in der Kunst?
Kunst ist für mich als Kunst ganz wesentlich immer auch spirituell. Insofern sie über die Materialgebundenheit hinausweist auf etwas, was nicht materiell ist. Und das ist ja das Wunderbare, wenn man sich mit der Kunst und dem Bereich der Kunst auseinandersetzt, dass man eben nicht immer nur im Materiellen verhaftet bleibt, sondern man kann trotz dieser ganzen Dollarzeichen, die eben viele Messebesucher möglicherweise mitbringen, ist es eben nur der eine Blick auf dieselbe Sache. Und es gibt den anderen Blick, der, und das ist auch das Schöne, nichts kostet, der mich eben aber wirklich in andere Regionen führt. Und das ist das Ziel der Kunst, dass wir die rein materielle Ebene transzendieren. Also insofern Kunst, die nicht sozusagen vom Wesen her spirituell angelegt hat, die ist nur in rein ökonomischen Funktionszusammenhängen in meinen Augen verhaftet und interessiert mich persönlich wenig.
Wir leben ja in politisch sehr aufwühlenden Zeiten. Einige Werke auf der Art Cologne beschäftigen sich auch mit den Themen unserer Zeit. Sehen Sie da auch eine visionär politische Kraft, die vielleicht wir heute noch mal besonders brauchen?
Genauso wie die Kunst als Kunst immer schon im Spirituellen unterwegs ist, gibt es keine Kunst, die nicht immer auch politisch ist. Selbst wenn wir heute im 21. Jahrhundert oder auch aktuell auf der Art Cologne viele Künstlerinnen und Künstler sehen, beziehungsweise ihre Arbeiten, ihre Kunstwerke, die sich ganz dezidiert auch mit tagespolitischen Themen auseinandersetzen. Dann war aber bereits ein schwarzes Quadrat von Kasimir Malevich 1915, also ein rein abstraktes Bild, hochpolitisch. Also diese Vorstellung, dass Kunst mit Politik nichts zu tun hätte, die ist in meinen Augen falsch. Wie auf dem wunderbaren Stand von Van Horn, eine Bar von Föttinger, also der sich eben auch mit der aktuellen Flüchtlingsproblematik auseinandersetzt, auf eine sehr subtile und aber auch eine sinnliche Erkenntnismäßigkeit. Das ist ganz großartig und kann ich jeder Zuhörerin, jedem Zuhörer nur empfehlen.
Und etwas zu trinken gibt es auch dort.
Und etwas zu trinken gibt es auch. Insofern ist tatsächlich auch das Credo der Galeristin eben, über eben die sinnliche Wahrnehmung dann auch sozusagen kognitiv dann auch noch etwas mitzunehmen.
Professor Uli Segers über die bahnbrechende Gründung der Art Cologne vor 50 Jahren und den Kunstmarkt von heute. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen auch sehr.